Muss man alles selber machen.
Einspieler gibt es noch
alles,
nicht.
Alles mit dem Mund. Live on air, ohne Einspieler, nur mit Plop.
So, ich muss jetzt. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mich jetzt hier organisiere. Es ist ja, alles
du siehst
noch,
doch ein bisschen
es ist jetzt
aus.
Folge 2. Ja, es ist Folge 2. Folge 1, wie ich damals schon sagte, Folge 1 mit Mario Huhnstock, haben wir noch im Wohnzimmer aufgenommen. Das habe ich jetzt alles so im Arbeitszimmer ordentlich aufgebaut. Den nächsten Gast habe ich mir eingeladen. Ich hatte mir eigentlich so eine richtige Überleitung gebaut von Mario Huhnstock.
Ja, schlechte Überleitung. Warum Mario Huhnstock? Mario Huhnstock kannte ich noch von seiner WG mit Axel Steinbach. Eine schöne WG, sehr gut aufgeräumt. Viele Grüße an Mario Huhnstock und an seine vielen Trainingseinheiten, wo er mich als Kreisläufer genervt hat.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt baust du mir gerade eine Überleitung. Zuallererst mal sage ich herzlich willkommen in Folge 2 bei 321, der Handball-Podcast mit Michael Neiss und heute zum Gast
Tobias Uhranke. Hey.
Tobias Uhranke, das Hallenser Urgestein des Handballs. Man kann es ja nicht anders sagen. Und du hast eben schon auf Mario Huhnstock angespielt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass er Gast in Folge 1 war. Ich glaube, das habe ich 2 oder 3 Mal zur Sprache gebracht im Podcast und ich habe mich auch sehr gefreut danach über das Feedback, dass es den Podcast jetzt gibt und dass sich die Leute darauf freuen. Also vielen Dank dafür, auch für die Kommentare. Es gab sogar schon einige Wünsche so für Gäste, die kommen sollen. Bei meinem heutigen Gast titelte damals die Mitteldeutsche Zeitung "Der Kapitän geht von Bord". 2015 mit dem Aufstieg in die dritte Liga hast du deine Karriere damals beendet. Und was ich bei dir besonders finde, du hast ja dein ganzes Leben lang streng genommen, also der Verein hat sich verändert.
Der Verein hat sich verändert, die Stadt nicht.
Aber du bist immer letztendlich im gleichen Verein geblieben.
Ja, in der gleichen Stadt. Der Verein war dann immer mal anders, ist auch immer mal umformiert. Aber ich bin ja doch ein Heimscheißer.
Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja. Wenn wir es rauspiepen, okay, aber...
Nein.
Nee, und weil es halt da so immer so weit gepasst hat und dann bin ich auch halt über die ganze Zeit immer da gewesen. Es war jetzt nicht so, dass es nicht die Möglichkeit gab, aber dann ja, hat das Umfeld so weit gepasst. Die Freunde, die auch ein bisschen weggegangen sind, aber mit denen ist noch trotzdem in Kontakt geblieben. Und insofern hat sich dann halt ergeben, dass ich dann 1-2 Jährchen meine Zeit dann in Halle verbracht habe. Es war handballerisch mal gut, mal nicht so gut, wie wir uns dann am Ende dastanden. Aber es hat halt immer Spaß gemacht. Und zum Schluss war es für mich eigentlich für mein Niveau, sage ich mal, nochmal einen grünen Abschluss, dann in die dritte Liga wieder aufzusteigen. Weil wieder, okay, waren ja auch 1-2 Jährchen, wo wir damals noch Mitteldeutsche Oberliga gespielt haben und davor halt dann Regionalliga, wie es hieß.
Ja, da ganz früher hieß noch Regionalliga Mitte.
Genau.
Dann, also die war ja sehr, sehr beliebt, ja. Weil da gab es die Schlachten mit Köthen, mit Bernburg und
Magdeburg,
Cottbus, Potsdam auch 1-2 Jährchen, damals Potsdam. Regionalliga Mitte. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, wie du schon sagtest, der Verein hat sich geändert, aber du bist immer da geblieben. Und das ist was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Und bei 321 Handball Podcast wollen wir ja gerade, oder ich möchte ja gerade über Persönlichkeiten im Handball sprechen, lokal, regional. Wenn ich da so sehe, mal durchgegangen, so dein Jugendverein oder unser Jugendverein. Ich meine, das Geheimnis können wir ja jetzt lüften. Die Jugend haben wir gemeinsam bestritten in Halle. Beziehungsweise Halle Neustadt. Ich glaube, ganz am Anfang war es BSV 93 Halle Neustadt. Da habe ich letztens eine Urkunde von uns, also wir beide waren da auch mit drauf, habe ich in der Hand gehabt. Dann gab es damals den HC Halle, USV Halle und Einheit Halle. Ich glaube, das hieß sogar, das war damals auch schon aus mehreren, HV 95, Einheit Halle, irgendwie so. Und dann später gab es ja, haben wir beide, da gab es eine
Spielgemeinschaft
zwischen SG, HC, USV Halle.
Es war ein bunter Mix. Ich weiß, ganz, ganz früher habe ich angefangen bei Einheit. Dann ist auch die erste Mannschaft von Einheit damals aufgestiegen. Dann ist das Übergang in USV und dann hatten wir immer wieder, weil es in Halle 10.000 Jugendvereine dann wieder gab, gefühlt. Mal gab es die Einzelnen, dann wieder in der Mischung. Dann haben wir mit denen zusammen gespielt, sodass dann das Witzige war, wir haben zusammen in der A-Jugend gespielt, weiß ich noch, unter SG, HC, USV.
Ja.
In der Richtung. Und nächsten Tag haben dann die zweiten Männermannschaften gegeneinander gespielt, wo wir dann gegeneinander auf dem Parkett waren, weil der eine bei USV noch gemeldet war
genau,
und der
genau.
andere bei HC. Und das hatten wir kurioserweise dann die letzten 2 A-Jugendjahre noch ein bisschen und dann
ging es halt zu den Männern. Durchaus witzig, ja, weil als Mitglied in einem Verein und dann in der Spielgemeinschaft in die Jugend spielen zusammen, wie du schon gesagt hast. Und dann gab es ja durchaus Spiele auch gegeneinander. Dann später gab es dann natürlich HC-Halle und Einheit-Halle, auch in der Regionalliga, ja, entweder im Bildungszentrum oder in der Unisporthalle, auch genau, wilde Schlachten, bis es dann später hieß HC-Einheit-Halle.
Genau.
Und dann später USV-Halle. Aber was sich niemals verändert hat, war Tobias Suchanke. Und wahrscheinlich noch Helmut Feger. Weil Helmut Feger ist ja in der Jugend vom SV Anhalt Bernburg nach Halle gekommen, aufs Internat. Genau.
Aber später als ich. Ja, ein Jahr eher hatte ich, war aber, ich eher da. Aber der ist ja immer noch da. Insofern hat er das jetzt aufgeholt im Alter noch.
Schöne Grüße an Helmut.
Genau.
Die Frage, die sich mir dann natürlich die Frage, die sich natürlich mir dann stellt, ist: Ist es jemals in deiner Laufbahn dazu gekommen oder hattest du jemals die Idee, den Verein zu wechseln?
Es war ja eigentlich, muss man in der Jugend anfangen. Das war damals, mein Vater war ich immer in der Handballer. Dann haben wir irgendwann gesagt, naja, dann guck doch mal zur Jugend, mach da ein bisschen mit. Das ging dann und dann war es aber so, dass ich halt ja immer zwischen den Sportschülern mittrainiert habe. So in der Richtung. Ja. Und dann haben wir halt immer mehr, dann haben wir mal mit der ersten Männermannschaft trainiert und dann haben die gesagt, ja, wir steigen auf und ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt. Dann haben wir da mitgemacht und dann ging es halt, dass wir Regionalliga Mitte immer mal daneben saßen und da mitgespielt haben. Und da war es halt so, dass ich am Anfang gedacht habe, oh ja, cool, du hast die Möglichkeit, kannst da mitmachen, dritte Liga. Und dann wurde es immer mehr und dann hast du da gespielt und dann hat man parallel halt seine Schule gemacht, hat das Studium angefangen und dann waren halt so die Schritte, okay, manche haben jetzt ihr Studium später angefangen, die haben dann gesagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit zu wechseln und bei mir war es so, ich mache jetzt dritte Liga damit und das ist für mich einfach was, wo ich jetzt nebenbei mein Hobby auf dem Niveau betreiben kann, was für mich schon sehr okay ist, sehr beachtlich. Also ich hatte jetzt nie den Ansporn, ich war glaube ich mal in der Sachsen-Anhalt-Auswahl, okay, zweimal mit, dann ist okay. Ich war jetzt nie der Athletischste, der jetzt den Anspruch hat, ich werde mal Nationalmannschaft spielen, das war einfach unrealistisch für mich, ich habe das einfach genossen. Dritte Liga zu spielen, was für mich ganz gut war. Sicherlich dann ein bisschen später, wo wir länger gespielt haben, waren auch die Möglichkeiten mal zu wechseln. Dann so Richtung Köthen bestand mal die Möglichkeit. War auch ein Jahr dann, wo Axel Steinbach nach Anderten gegangen ist.
Ja,
hatte
die
ich auch
zweite
noch
Liga damals.
Mit Christian Probrop damals, der hatte mit Axel und mir gesprochen. Und da habe ich aber dann halt gesagt, ja, okay, es hat mich gereizt so. Und dann war aber andererseits, ja, wirst du jemals so professionell Handball spielen? Und da hast du gesagt, ja, jetzt bist du in deinem Studium so weit. Da habe ich gedacht, okay, jetzt, ich habe meinen Mittelpunkt hier in Halle gefunden, habe jetzt meine Jahre hier verbracht. Es war interessant. Axel hat den Schritt gewagt. Steinbach ist hingegangen, hat gesagt, ja, war mal interessant.
Ja.
Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt hier mein Zentrum, ich will meinen Schwerpunkt jetzt Uni setzen und will dann meinen Abschluss machen. Und habe mich dann dagegen entschieden und habe dann gesagt, okay, dann ziehe ich halt hier durch. Und dann machst du ja alles mit und dann sind wir dann irgendwann dann leider abgestiegen, Mitteldeutsche Oberliga und dann war so, ja, der Zeitpunkt jetzt zu wechseln, dann irgendwann ist ja auch eher Familie, dann Kinder und hast gesagt, okay, ob ich jetzt eine halbe Stunde zum Training nochmal nach Köthen fahre oder woanders hin, wo eine Möglichkeit wäre, da habe ich gesagt, okay, die halbe Stunde gönne ich mir, dann gucke ich hier in Halle, was geht und dann hatten wir halt die Möglichkeit oben mitzuspielen,
ja,
was geil war und haben es dann halt wirklich geschafft. Und so hat sich dann der Kreis geschlossen. Also es gab immer mal die Möglichkeit, ich habe dann ein, zwei Mal so überlegt, aber dann ja, war es einfach für mich bequemer in Halle, sage ich mal so. Und die kurzen Wege sind halt unschlagbar. Und dann bist du halt so, ja, ich bleib dann hier, baue mir hier mein Ding auf und hatte halt Spaß. Und die Leute, mit denen ich zusammengespielt habe, war ja auch so, dass wir auch eine geile Zeit drumherum hatten. Und die dann den Verein verlassen haben, mit denen hatte ich auch noch guten Kontakt. Also Sebastian Retting als mein Trauzeuge, der in Köthen, in Staßfurt, wo wir uns dann halt nichts gegönnt haben auf dem Spielfeld und danach halt auch schöne Abende hätten. Und da, zu ihm hätte ich bestimmt auch wechseln können, aber sowas auch cool. Und dann
und das,
ja,
das sind ja Dinge, die man auch oft hört, also gerade in Halle so der Zusammenhalt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man eben auch außerhalb des Sports wirklich viel miteinander unternimmt und dann nicht nur Handball zusammenspielt, sondern eben, dass da auch richtige Freundschaften bestehen oder irgendwo entstanden sind und dann über lange Zeit auch über den Handball hinaus. Du hast jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, Axel Steinbach, auch guter Freund und Sebastian Retting, jetzt Trainer in Staßfurt. Also sowas bleibt ja dann auch sehr erfolgreich. Also bleibt ja dann auch bestehen. Also gab es tatsächlich zwar ein, zwei Mal die Möglichkeiten während der Karriere, aber immer wieder die Entscheidung, auch das zu schätzen, was man hat. Und auch der Gedanke, Es ist ein Hobby, mit dem man sicherlich erfolgreich ist und sich auch damals schon eine Mark dazu verdienen konnte. Aber es war nicht so der Mittelpunkt nicht der absolute Mittelpunkt des Lebens, weil du schon gesagt hast, du hast ja studiert.
Nö, also ich habe das immer als Benefit gesehen. Ich habe gesagt, wo es dann so anfing, wo man mal ein bisschen mehr Aufwand hatte. Ja, okay, das macht Spaß, dass andere gehen shoppen und ich habe halt zu meinem Studium dann den Handball, einmal zum Ausgleich und dann halt auch, dass man sich ein bisschen was noch dazu verdienen kann. Das waren keine Mega-Gehälter, aber man hat halt, wie gesagt, einen kleinen Benefit gehabt und hatte auch Spaß dabei, hat halt die Leute kennengelernt. Man ist da halt schon in einer Kultur dann aufgewachsen, ist halt so eine Mannschaft. Du siehst die Leute dann, klar, in den höheren Klassen noch öfter, aber wir haben dann, wo ich angefangen habe, in Enneröder, hatten wir auch 5-mal die Woche Training, Studienzeiten 7-mal die Woche.
Ja, wir waren Dienstags-Hürdensprünge.
Ja, die Bekannten, viel cooler Donnerstags nach dem Turm. Also man war ja dann noch zeitig zu Hause nach dem Turm.
Ja,
aber dann, dass man auch früh fit ist. Legendäre Trainingseinheiten. Liebe Grüße an Steffen Grundmann. Und ja, da war das halt einfach geil, wenn du dann halt dann drinnen warst und dann durchgezogen hast.
Ja. Gerade wenn sich so der Verein, also es ist ja nicht so, wie wir schon gesagt haben, nicht so der eine Verein, der so über 20 Jahre bestand, sondern immer wieder vielleicht auch andere Leute am Werk waren und andere Leute gesteuert haben, wo es vielleicht auch so ein Auf und Ab gab, ne? Regionalliga, dann Teil der mitteldeutschen Oberliga, dann wieder dritte Liga, dann wieder mitteldeutsche Oberliga. Man macht ja sportlich alles mit. Wie schwer, also was gab es auch so Phasen, die so für die Mannschaft oder für dich als Spieler auch persönlich schwer waren? Also so unruhige Zeiten, richtig?
Ja, also die erste Phase ging, wo wir dann aufgestiegen sind. Beziehungsweise da waren wir ja noch, also ich jetzt A-Jugendlicher, da war dann der Aufstieg, da war der Zusammenschluss zwischen HC und Einheit damals, wo sich dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Und da haben wir dann mitgemacht. So, und dann waren wir drin und dann gab es halt ein, zwei Jahre, dann wurde die Klasse gehalten mit viel Kampf. Da war halt kampfbetont, heute ist ja noch schneller und auch körperbetont. Aber damals waren wir halt handballerisch jetzt nicht auf dem Niveau, dass man da unbedingt die Klasse hält, aber man hatte halt teilweise auch Respekt in Halle zu spielen und hat dann halt das mit körperlichen Einsatz wettgemacht. So. Und das war nicht immer schön und da war halt voller Einsatz gefragt und da mussten halt alle zusammenhalten und so haben wir uns dann halt durchgekämpft. Und dann gab es halt auch Zeiten, wo dieses, wir kämpfen uns jetzt durch als Aufsteiger, dann bist du das zweite Jahr, das dritte Jahr. Es wird langsam handballerisch auch besser, also du bist nicht nur die Truppe, die sich hinten reinstellt und 60 Minuten halt rennt und knüppelt und dann halt auf die einfachen Tore angewiesen bist.
Und schöne Grüße an Mario Schellbach und Thomas
Holstein. Mario Schellbach, ja. Und Markus Strube. Markus Strube möchte ich da vor allem erwähnen, besonders die Anfangsphase. Und dann wächst halt da sowas zusammen und wir hatten ja nicht so eine hohe Fluktuation. Wir hatten immer mal im Rückraum 1-2 Leute, die gewechselt haben. Enno Röder, der hat da auch so ein bisschen, da sich was aufgebaut. Und dann gab es halt so Sachen im Hintergrund, wo finanziell ein paar Sachen nicht so liefen und dann war das da schwierig. Und dann mit dem Verein, da war es immer mal ein bisschen, wo man knaubelt hat. Aber das ging halt alles dadurch, dass wir ja nach dem Training mindestens immer eine halbe Stunde in einer Kabine saßen, mindestens, ja, eher eine Stunde. Dann nach den Spielen war es eigentlich so, Heimspiel hat man bis 0 Uhr in der Kabine verbracht und Auswärtsspiele halt.
Die Zeiten kenne ich auch noch, weil da wurden die Jüngsten auch nochmal quer rüber zur Tankstelle geschickt, um Nachschub zu holen. Also Wasser mit Sprudel und ohne.
Ja, genau, aber die großen Sprudelflaschen.
Richtig.
Und dann war es immer so, dann war auch ein harter Kern. Also ich bin ja nicht der Einzige, der relativ lange da gespielt hat. Also Michael Kühne, Thomas Holstein, die waren ja auch lange da. Die haben so den Kern immer gebildet. Dann Helmut Feger.
Ja.
So, dass du immer welche hattest, mit denen du halt dann auch so eine Verbindung hattest. Und dann waren halt mal schwierige Zeiten finanziell mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Aber dann hat die Mannschaft immer so weit zusammengehalten, dass es halt dann das zu überbrücken galt. Also spielerisch, ja, waren wir dann auch nicht die Stärksten. Dann sind wir halt abgestiegen, dritte Liga. Das war auch nicht einfach. Dann haben halt ein paar Ältere aufgehört. Dann haben andere Verantwortung übernommen. Robert Klatt, dann als Mittelmann ja auch eine gewisse Zeit bei uns gewesen, alles. Der dann schon in Dessau gespielt hatte und so. Aber immer war so dieses, geile Mannschaft. Also aus Köthen hört man es ja auch, sind auch geile Typen, die da gespielt haben. Sagen auch, Köthen, das muss man mal erlebt haben. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall auch sehr cool.
Muss man auch heute noch erlebt haben.
Richtig, ja. Und so ist das, dass man dann über manche Sachen vielleicht hinwegsehen konnte. Also lief bestimmt drumherum auch nicht immer alles super. Wir sind halt ein drittklassiger Verein gewesen. Da ist natürlich nicht alles Jubdi drumherum, Management groß. Sie haben sich alle bemüht und das ist aber auch viel Ehrenamt. Also da ist jetzt kein hauptberuflicher im Einsatz und das sind so Sachen. Dann hat die Führung gewechselt, dann wollte man was Neues aufbauen. Ja, das hat sich immer viel schön angehört, aber da war dann auch im Hintergrund ein bisschen was, was nicht so gut lief, wo ich jetzt sage, okay, da habe ich aber zu wenig Einblick, um jetzt zu sagen, ja, der war's. Da sind bestimmt viele Sachen schiefgelaufen. Am Ende sind wir dann halt immer in der mitteldeutschen Oberliga gelandet und haben da unsere Saisons gespielt, haben dann, waren dann mehr oder weniger erfolgreich, haben uns dann aber im oberen Drittel angefunden und da war es immer so, dass man dann eher so guckt, ja, sportlich, Team, dann drumherum gab es bestimmt schon ein, zwei Jahre, wo man ein bisschen sich geärgert hat, wo man gedacht hat, aber dann hast du halt immer noch zwei, drei Leute links und rechts neben dir, die genau den gleichen Mist mitmachen, die teilweise noch beschissener dran sind und die trotzdem noch hinkommen und die trotzdem im Training, dann nach dem Training noch einen Gag machen. Also ganz groß, weil ich nie, also sowieso einer der besten Handballer, mit dem ich zusammengespielt habe, was Mario Hutstock auch gemacht hat, nämlich den Herrn Anton Lakisa und Dimitri Katkewitsch, zwei sehr feine Kollegen, die dann teilweise in Neustadtwohnungen zusammen gewohnt haben. Und denen ging es teilweise auch schlechter, die mussten davon leben, ja, und die haben dann trotzdem immer noch ihren Spaß gemacht. Also das sind super Typen und da denkst du, okay, du als Student hast kein Hühner zu kämmen. Die haben Familien, um die sie sich kümmern müssen, und da lief auch nicht alles glatt. Und die sind trotzdem zum Training gekommen und haben halt abgeliefert und haben auch dann trotzdem aber nochmal einen Spaß gemacht und so. Und deswegen, ja, war es halt klar, nicht immer einfach drumherum, aber ich konnte mich da nie beschweren. Ich hatte da das leichteste Leben. Ich habe was dazu verdient, konnte studieren und konnte das machen, wo ich Spaß dran habe. Und das war halt cool. Ja.
Und du hast 2019 deine Karriere zum zweiten Mal beendet. Wie macht man das? Erklär's mir bitte.
Eigentlich ganz einfach, indem sich alle älteren Leute oder auch ein paar Jungsche dann bei der Mannschaft verletzen und irgendwann abends dann Max Hase war es, glaube ich, oder Robert Theo Wagner beim Anrufen und sagen, na hier, wie sieht's denn aus? Da sind so ein, zwei Verletzte und hast du vielleicht mal ein, zwei Mal die Woche noch Zeit und wie wär's? Und du so denkst, ja, die wollen dich doch verarschen.
Ja, sagst es so. Die hatten zwei, drei Bier in der Kabine und sagen, komm, Wahrheit oder Pflicht.
Den rufen wir mal an. Und dann ich sag, Theo, wir telefonieren morgen nochmal. Und da hat er mich wirklich nochmal angerufen, glaube ich. Und da habe ich gesagt, naja, pass auf, ich habe jetzt wirklich anderthalb Jahre keinen Handball richtig in der Hand gehabt. Ich habe mein Rennen, mein
Weil du hast dich fit gehalten, das weiß ich. Weil ich nämlich, jetzt kommen wir gleich zur nächsten Geschichte. Ich habe dich ja damals direkt in der Zeit, ich habe das ja gelesen, ich habe mich ja gefreut. Wir sind ja auch so im Kontakt und habe das gesehen und ich habe dich spielen sehen. Und man hätte dir das nicht geglaubt, dass du fast zwei Jahre raus warst, weil du ja trotzdem sehr fit warst. Oder lag das vielleicht am Fitnesszustand der Mannschaft?
Das, so.
Das ist jetzt eine schwierige Frage.
Ich weiß nicht, was jetzt, ob ich so fit war oder die Mannschaft so unfit. Entschuldigung, Ines. Nein, ich habe halt meinen Sport dann zum Ausklingen gefunden. Also waren ja lange Jahre, wo wir rumgerannt sind und da geht es halt nicht einfach so aufzuhören. Damals, als dann Schluss war, war bei uns gerade Hausbau, da habe ich halt mich sportlich im Garten betätigt und Erde geschaufelt und Sachen gepflastert. Und danach, ja, über fünf Ecken, über Susi, meine Frau, die hat so ein bisschen Crossfit am Heidesee gemacht und da habe ich gesagt, ach cool, gucke ich mal hin. Und da sind halt ein paar Bekloppte, die jeden Sonntag um 10 Reifen flippen, sich im Dreck wälzen, sich dumme Sprüche an den Kopf knallen. Da habe ich gedacht, ist quasi...
Beim dumme Sprüche an den Kopf knallen haben sie dich gehabt.
Genau, und da habe ich gedacht, das ist fast wie Handball, bloß mit Dreck. Und danach mit dann im Heidesee. Handball mit Traktorreifen. Und und dann haben wir das halt regelmäßig gemacht und dann läuft man und dann ist es blöd. Also ich bin der Typ, deswegen war Handball auch cool. Du hast halt ein Ziel, du hast ein Spiel, du hast eine Vorbereitung, weil du halt irgendwann eine Saison hast, irgendwas erreichen willst. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt kein Ziel habe, also einfach in den Wald gehen und laufen, der ist jetzt bei uns nicht weit, bin ich nicht der Typ für, weil dann, okay, ja, nur damit ich jetzt nicht ganz so dicken Bauch habe, wie ich schon habe, laufen zu gehen, ist irgendwie für mich nicht so die Motivation. Und dann gibt es ja, weiß nicht, der ein oder andere kennt das hier, 20.000 Läufe, wo man 20 Kilometer rennt und über eine Wand klettert, irgendwo langhangelt, durch Matsch und da eigentlich. Haben sie gesagt, na, mach doch mal mit und dafür kannst du trainieren. Und da habe ich gedacht, na, an sich cool. Und dann ist es auch jetzt nicht so eine Solo-Veranstaltung, sondern du, die haben den Verein, du bist halt als Heidemaderer, Shoutout Heidemaderer, und zusammen gestartet, hast dir zusammen geholfen. Da gibt es welche, die sind schneller, die laufen vorne weg, die sind im Ziel und freuen sich dann, wenn du ankommst. Du hast welche, die laufen in deinem Niveau. Ist halt schon ein Teamsport, ja, in dem Sinne, weil du halt zusammen was machst.
Also hilft man sich auch gegenseitig über die Hindernisse,
genau, oder was? Oder genau, du bist halt, du läufst nicht alleine. Du, klar kann man das auch alleine machen, aber da ist halt wieder dieses Teamding. Und das ist halt da, wo ich sage, okay, du kannst trainieren, du hast ein Ziel, weil du weißt, okay, du machst das dann und dann und dann. Und es gibt nichts Cooleres dann, dass wenn man das geschafft hat und sagt so, oh geil, ja, mit Marathon würde ich es jetzt nicht vergleichen, weil das dann, glaube ich, noch eine andere Sache ist, aber ist schon geil. Und wir haben das dann im Sommer gemacht, wo es schön warm ist im Matsch, wo es dann witzig ist. Und dann haben wir es auch mal im Dezember gemacht. Und wenn man dann nach 25 Kilometern in Rudolstadt durch Dreck, Wasser,
ja,
und über Panzer und Autos und 20.000 Eskalierwände und Traktorreifen geklettert ist und dann da durchkrabbelt nach 5 Stunden, ist schon ein geiles Gefühl, wenn du dann ankommst und neben dich guckst und der Typ, der die ganze Zeit 25 Kilometer mit dir mitgejoggt ist, hier ran, sie klettert auch mit, dann klatscht dich ab und danach trinkst du Bier und das ist geil und das ist halt schon ein Kick,
das, was eine Motivation ist. Das klingt cool. Wann findet das nächste Mal statt? Wie muss ich mich vorbereiten und nimmst du mich mit? Ich schaffe ja gern Verbindlichkeiten, wenn ich das öffentlich sage.
Okay, ja. Ja,
das war gut. Damals mit meinem allerersten Halbmarathon ja genauso. Das habe ich ja, den bin ich ja mit meiner Mama zusammengelaufen.
Ja, sehr gut. Also im März wäre was. Das ist dann aber relativ frisch. Also
da, nee, ich brauche schon warm.
Du brauchst schon warm. Ja. Also wir hätten dann im September halt mal einen Crosslauf, ja, in Leipzig.
Ja.
Das ist gut als Einstieg, so 10 Kilometer.
Gut.
Da,
gut, gut.
Der Markus Lüdemann, der wird da bestimmt auch dabei sein.
Oh, das ist gut. Das ist gut.
Da kannst du dich immer noch anmelden.
Im, ne, September. Na, das machen wir jetzt gleich nach der Aufnahme.
Nach der Aufnahme.
Du bist ja, wir sind jetzt stehen geblieben bei 2019, die Karriere zum zweiten Mal beendet, weil du dich ja fit gehalten hast und weil du dann, ich habe es ja beobachtet und ich war ja damals auch mit dem Perspektivteam der Dresdner zum Auswärtsspiel in Halle.
Genau.
Was damals, glaube ich, knapp für uns ausging.
Ja.
Wenn ich, oder war das nicht sogar was mit einem Freiwurf zum Schluss? Also nee, es war bitte, ein wildes, also, ein wildes, ja, Ende.
Wildes Ende, ich glaube... 1 oder 2 plus für Dresden.
Ja, das war's. Aber heute, wenn du 2019 deine Karriere zum zweiten Mal beendet hast, machst du das noch mit dem, also wühlst du, ja, dich noch im Dreck?
Ja, ich wühle noch im Dreck, ich kullere mich noch im Dreck. Ja, und 19 war halt dann geil, dass ich das gemacht habe. Und da hat es ja gefragt, wer war jetzt fitter, ich oder die Mannschaft? Ich glaube, die Mannschaft war schon noch fitter. Aber ich habe mich gut verkauft.
Weil ich, ja, weiß, das wo ist ich ja im Alter, muss, im Alter wächst, genau, da wächst dann die Erfahrung, die man sich als junger Spieler gewünscht hätte. Ne? Renne ich dem jetzt hinterher oder gehe ich jetzt noch den Weg oder nicht? Und das ist jetzt genau der Punkt. Heute, aus dir ist was geworden, als Leiter des Zentrallabors der Hallischen Wasser- und Stadtwirtschaft, hast du noch Verbindungen in den Verein aktuell oder gehst du zu den Spielen, beobachtest du das oder... Hast du irgendwelche Verbindungen noch in den Nachwuchsbereich? Wie ist es da aktuell?
Also die nächste Verbindung halt war dann 2019, wo ich dann noch das, mal war ein halbes Jahr, war es glaube ich sogar noch, mitgemacht habe.
Ja.
Dann sind wir auch nicht abgestiegen, das war cool.
Ja.
Es war für mich aber auch nochmal eine schöne Zeit, um zu sehen, die Entscheidung aufzuhören war richtig. Also es war schön. Es hat Spaß gemacht.
Das hat dann auch gereicht.
Ja, richtig. Also man merkt, es zwickt, wenn du losmachst. Und du hast nicht immer dann den Bock, du meinst, bei den Spielen, klar, sind dann doch auch immer welche noch schneller, wo du denkst, eigentlich müsstest du noch ein bisschen mehr machen.
Ach komm.
Aber danach habe ich gesagt, es war geil, dass du es gemacht hast, aber ich muss jetzt nicht noch länger spielen. Und dann habe ich halt noch Kontakt zu Helmut, zu Theo, dann auch durch den Beruf, da arbeitet ihr auch bei den Stadtwerken.
Ja.
Telefoniert man noch manchmal, Max Hase, ja, separat.
Ist ja, in Halle ist ja so, kleiner ja. Geheim- und Funfact, so gut wie alle Handballer arbeiten ja bei den Stadtwerken in Halle. Psst.
Ja.
Ja. Also man
nur deswegen macht man das.
Man trifft sich auch noch dort. Also dieses genau. Gemeinsame, dieses, diesen Zusammenhalt, den man da früher hatte, lebt man jetzt bei den Stadtwerken aus.
Genau, und das ist so die Verbindung. Ich habe aber dann auch wirklich gar nicht mehr so viele Spiele vom USV direkt in der Halle verfolgt. Muss ich gestehen, da war ich eher dann nochmal in Staßfurt und habe mir das angeguckt.
Klar.
Bei Herr Retting als Trainer.
Ja.
Und bin dann, ich glaube, nach dem ersten Lockdown, wo das dann wieder mal losging, habe ich mir ein Heimspiel mal angeguckt.
Ja.
War dann auch in der Kabine. Man unterhält sich halt noch mit Ines und so. Aber jetzt die große Handballverbindung gibt es nicht. Die meiste Handballzeit.
Ines Seidler, Verbindung. Die Trainerin.
Genau, der, Ines Seidler.
Der Hallenser.
Ja. Genau, die meiste Verbindung ist wahrscheinlich mit Jan Bernhard, dem Co-Trainer, weil der trainiert die Minis, wo ich dann halt einmal die Woche meinen Stift hinbringe.
Das ist cool. Wie du vielleicht weißt, aus der ersten Folge noch, ich feile ja noch ein bisschen am Konzept, aber es gibt ja die eine Kategorie heißt 2 Minuten. Mit Mario Huhnstock hat es ein bisschen länger gedauert als 2 Minuten. Das ist wie so eine Schnellfragerunde. Du warst ja selber Kreisläufer.
Ja.
Wahrscheinlich, vermutlich dein Leben lang. Ich weiß es nicht. Aber gibt es noch eine andere Position? Ist das deine Lieblingsposition? Hast du auch mal was anderes gespielt oder hättest du gern mal was anderes gespielt?
Ach nö, hat sich schon gut so entwickelt. Ich war, würde fast sagen, sogar Abwehrspieler, nicht unbedingt Kreisläufer, sondern
stimmt,
primär
ja,
sogar Abwehrspieler und dann im Angriff in Verlegenheit auch mal am Kreis. Das war nie so, dass ich jetzt sage, wie Mario Huhnstock auf der Mitte, was ich sehr ambitioniert fand.
Ach naja, in der C-Jugend hat das bestimmt gereicht.
Ja, denke ich auch. Aber da waren die auch alle so groß wie er. Und halb habe ich nicht den Wurf auf der Mitte. Ja, ist ganz nett. Also ich habe es beim USV, glaube ich, auf 30 Minuten spielen auf der Mitte in der ersten vom USV damals geschafft, als A-Jugendlicher mit Martin Ostermann als Linksaußen.
Mhm.
Und das hat auch gereicht. Und wir haben uns,
das ist eine ganz schöne Name-Dropping-Veranstaltung hier heute.
Ja. Naja, dann musst du mal Kontext.
Also, man muss die Leute auch dazu bewegen, sie ja auch hier reinzuhören.
Genau, Martin Ostermann. Ist
alles gut so. Hast du jetzt aktuell eigentlich sowas, wie man sagen kann, einen Lieblingsverein, den du so verfolgst? Du hast schon 1-2 Mal die Staßfurter genannt,
ja.
Weil Sebastian Retting dort die Mannschaft trainiert und du ja auch dort auch gerne mal hinfährst.
Genau, also das ist halt, was heißt verfolgen? Ich guck's mal an, weil ich halt auch mit Sebastian öfter mal telefoniere dann und so. Und da reden wir halt nicht nur über Privates, sondern auch mal ein bisschen im Handball, wie es läuft und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, guckst du das mal an. USV gucke ich natürlich auch immer, die Ergebnisse, aber bin ich halt jetzt nicht so in der Halle. Und dann ist es eher so, dass ich mir durch die Verbindung zu meiner Mutter, die ja in Flensburg wohnt,
ja,
schon geraume Zeit, eher dann Erste Liga Handball Flensburg angucke. Und wenn ich da bin, jetzt durch Corona nicht, aber immer wenn wir mal da sind, hat es meist in der Saison auch geklappt, dass ich dann mal in der Halle war. Und dann habe ich halt jetzt vom Handball das so mitverfolgt, was Flensburg macht. Und ja, dann ist das auch schon gut. Ja,
mit Mike Machulla, wenn wir schon die Names droppen,
genau.
Natürlich auch einen aus Halle-Neustadt.
Ja, genau. Also von Einheit.
Mit Mario Huhnstock konnte ich vor 2 Wochen nicht so offen über Lieblingsgegner sprechen. Aber da bist du ja jetzt raus und du könntest jetzt sagen, Lieblingsgegner, tolle Spiele oder besonders spannende Spiele gab es immer gegen die Köthner oder gegen die Bernburger oder,
ja,
oder
na, also, auch immer. Da muss ich auch Mario Huhnstock beipflichten. Er hat ja gesagt, eigentlich immer Derbys.
Ja.
Und es war halt klar Köthen. Und bei mir war jedes Derby gegen Sebastian Retting halt. Also bei mir war es nicht eine Mannschaft, sondern bei mir war es ein Spieler. Konkret.
Also der Lieblingsgegner Sebastian Retting.
Genau. Gegen Staßfurt und dann halt gegen Köthen. Also, und dann, weil das war immer geile Schlachten. Es waren auch enge Spiele. Teilweise auch nicht. Und
ja,
war auch immer ein Derby. Glücklicherweise. Wir haben auch so, da er halb linker ist und ich meist dann auch auf der Position gedeckt habe, auch
ja,
1-2 Mal Begegnungen. Das waren so meine Lieblingsspiele und Lieblingsgegner. Also das würde ich jetzt nicht an der Mannschaft festmachen, sondern wirklich dann an meinem Trauzeugen, dem wir, ich glaube, wenn man uns gesehen hat von außen und uns nicht kannte, nie gedacht hat, dass wir danach noch uns die Hände schütteln und meist 1-2 Getränke nehmen. Ohne Kohlensäure.
Was war, wenn du sagst, dass du eher Abwehrspieler warst, also eher als irgendeine fixe Position im Angriff, die man jetzt hätte bezeichnen ja wollen, was war in der Zeit als Handballer so mit Helmut Feger hinten im Tor deine Lieblingsabwehrformation? Was habt ihr am liebsten zusammen gespielt?
Schon 6-0. Also ich weiß noch, mit Christian Link, dann im Mittelblock, klar, wo ich angefangen habe und dann immer mal mit Mario Schellbach gedeckt und Markus Strube noch am Anfang. Das war schon nicht schlecht, aber ich glaube dann die Jahre mit Christian Link, wo dann so dieses, ja, was man mal sagt beim Handball, dieses blinde Verständnis. Also du hast gemerkt, okay, der Halbe kommt rum und jetzt weißt du, Christian geht vor oder du machst den Schritt vor, ohne jetzt groß was zu sagen. Das war schon das Geile. Da haben wir, glaube ich, eine super 6-0 damals hingestellt. Dann teilweise mit Christoph Auer noch auf dem Halben.
Ja.
Und das war geil, das hat Spaß gemacht. Da bist du halt rausgegangen und hattest da halt das Gefühl, okay, wir können halt oben mithalten. Da waren wir auch, glaube ich, unter den Top 3 in der Liga. Das war geil. Dann hat ja teilweise noch Anton Lakisa auch bei uns gespielt und ja. So. Und das war so die favorisierte Variante. 5-1, okay, hinten. Ja, 6-0, eine schöne 6-0, aber halt offensive 6-0, wo man halt sich viel bewegt. Das war schon das, wo ich mich halt wohlgefühlt habe.
Es ist ja zu der Zeit, wo du, sagen wir mal, wo du erfolgreich warst oder wo so deine Hochzeit war.
Erfolgreich, dankeschön.
Na doch, du bist ein sehr erfolgreicher Handballer gewesen. Für mich die Frage, da war es noch nicht, nee, zu welcher Frage wollte ich jetzt eigentlich? Also, da war es noch gar nicht, ja, Moment. Manchmal brauche ich ein bisschen. Da war es noch gar nicht so in Mode gekommen, aber dann mit so ein paar Regelveränderungen kam ja der siebte Feldspieler immer mehr und mehr dazu. Und in dem halben Jahr, wo du ausgeholfen hast, wirst du es vermutlich, vielleicht, wenn nicht, dann beantworte mir die Frage als Zuschauer, 7-6, bist du da eher so ein Befürworter oder ein Kritiker oder sagst du, naja, es ist halt ein taktisches Mittel, was manche Trainer, manche Mannschaften einsetzen, muss man machen, kann man machen, muss man aber auch nicht.
Ich, ja, es ist, ich finde es, wenn man das taktisch gut macht, eigentlich als taktisches Mittel finde ich es ganz, ganz geil. Nur manchmal kommt es so vor, wenn ich mal ein Spiel gucke und dann, naja, wir machen jetzt mal, um was zu machen, siebten Feldspieler und dann stehen sie sich auf den Füßen, finde ich nicht sinnvoll. Ich finde einmal die Variante jetzt, die Unterzahl dann dadurch zu kompensieren, an sich nicht schlecht. Klar, du ja. riskierst halt das leere Tor. Hab ein Spiel noch, wo wir dann, wo das frisch war, ich glaube, da gab es das jetzt im zweiten oder dritten Jahr, wo wir es, naja, nicht ganz so gemacht haben mit dem siebten Feldspieler, sondern das war damals, wo Freiberg, die Dachse, so ja, erfolgreich ja. waren, ja, ja. wo ja, ja. sie die ganze Liga mit ihrem 3-2-1, mit einem sehr ja. offenen offensiven Abwehrsystem pro Spiel mindestens 45 Tore gemacht haben. Selbst
aber manchmal auch 40, selber fast 50 bekommen.
Genau. Also da war ein Torschnitt von 80 plus.
Ja.
Und wir sind da hingefahren. Unser Trainer hat die ganze Woche mit uns trainiert. 7-6 im Angriff. Wir haben es halt nicht mit einem echten siebten Feldspieler so gespielt, wie es jetzt ist, sondern wir hatten halt, unser siebter Feldspieler hatte noch ein Leibchen an.
Aber na, so war das. Können. So war das in der Anfangszeit, als sie diese siebter Feldspieler-Regel ein bisschen gelockert haben. Gelockert. Dass der siebte Feldspieler dieses Leibchen noch tragen
musste. Genau, ja. Das hatten wir und da war das so das erste Mal, dass wir es wirklich gemacht haben. Da haben wir es aber halt als taktisches Mittel genutzt und das war ganz cool. Wir haben damals in Freiberg als erste Mannschaft gewonnen mit 2 Toren,
ja.
Weil sie halt das leere Tor dann einfach nicht getroffen haben. Und wir haben halt gesagt, okay, wir riskieren es und wurden belohnt.
Ja, Freiberg erinnert halt mich auch gerne Wahnsinn. Zurück, diese Stimmung dort in der ja. Halle in Freiberg. Ja. Ja.
Das war schon cool als Mittel. Ich würde es jetzt nicht verteufeln. Ich würde mir halt plus wünschen, wenn man das einsetzt, dass man halt dann auch ein taktisches Konzept dahinter hat. Weil manchmal ist es bloß 2 Kreisläufer breit und dann stehen sie sich trotzdem im Weg. Und ja. Das ist jetzt aber, am Anfang fand ich, war das noch vermehrt. Jetzt sieht man schon, dass sie dann dahinter auch schöne Spielzüge dann sind. Und besonders, wenn man Unterzahl dann ausgleichen kann, finde ich es halt für einen Handballfluss sieht es manchmal auch besser aus dann.
Was war die schönste Halle, in der du in deiner Laufbahn gespielt hast?
Die schönste Halle, in der ich gespielt habe. Die schönste Halle ist immer zu Hause.
Was die in der ich gespielt habe. Das ist die typische Huhnstock. Ich nenne sie jetzt schon Huhnstock-Antwort.
Echt?
Ja, die altehrwürdige Paul-Merkewitz-Sporthalle, wo ich ihm dann recht gab, ja, wenn man ins Bildungszentrum in Halle-Neustadt reinkommt, der Geruch, das Feeling ist ja, einfach unersetzbar, weil man natürlich auch seine ganze Jugend und weil man das alles dort erlebt hat. Aber mal, vielleicht schaffe ich diese Frage in diesem in dieser 2-Minuten-Rubrik einfach ab, weil dann jeder mit seiner Heimathalle kommt. Ich dachte eigentlich, dass dann dass da vielleicht auch so Geschichten rauskommen mit, was weiß ich, damals vierte Liga als Ziegelheim ein paar Jahre erfolgreich war. Da habe ich, die ist nicht wunderschön, nee. Aber da ist so ein unheimlicher Kessel, weil es so unheimlich eng ist und die Banden links und rechts und die Zuschauer spucken dir auf den Hinterkopf auf der Bank. Also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, die Hermann-Giesler-Halle in Magdeburg, wo wir auch in der Jugend gespielt haben. Ja. Wir haben sie nie mit 1000, 2000, 3000 Zuschauern erlebt. Ja, ja. Aber allein dort schon reinzukommen, damals noch in der Jugend, war ja schon sehr, sehr beeindruckend.
Also so richtig vom, wo es halt, wo man sich gefreut hat, wo es richtig so ein bisschen gekribbelt hat, war Coburg damals. Ja. Also noch in der alten Coburg.
Am Anger. Ja. Ja.
Am Anger. Ja. Weil da war es, die standen da, das war ein hitziges Spiel, da hinter dir haben sie dich beschimpft, weil das Publikum direkt hinter deiner Bank war. Das war geil zu spielen, weil ich es eh mag, wenn das Publikum ja ein bisschen lauter ist, wenn man das hört. Also ich finde es schade und auch schwierig jetzt, glaube ich, in so einer Halle zu spielen, wo keiner da ist, weil du hast immer diesen ja, Testspielcharakter.
Ja. Ja.
Und manche sind so, die lassen sich da nicht anstecken durchs Publikum oder auch beeinflussen, aber für mich war es immer so, das hatte ich noch gepusht. Und wenn du auswärts bist, auch in Köthen und dann ja den Gegenspieler festmachst, blockst und dann du die Emotion mitnimmst vom Publikum, ist das schon geil. Und das war in Coburg sehr hitzig, war auch cool. Da hat man schon die Stimmung gehabt. Das würde ich sagen, okay, ja, da war geil. In Köthen hatten wir auch heiße Duelle, da war es aber eher durch das Derby, die Halle an sich.
Ja.
Okay, ist halt eng, klein.
Das ist ja Standardbau wie Unihalle oder auch in Bernburg, die Bruno-Hinz-Sporthalle.
Da ist das nicht so. Von der Halle her finde ich halt die, wie heißt sie denn jetzt, die Stadtwerke-Arena, also von den Union-Mädels,
ja,
finde ich, ist
ja,
halt
die ist
wirklich
tatsächlich schön geworden, weil sie so kässlich ist.
Genau,
ja.
eine schöne Handballhalle. Ja. Da habe ich einmal drin gespielt, aber das war wie ein Auswärtsspiel.
Ja.
Weil wir da nie trainieren. Und an sich die Halle schön ist. Ich habe sie halt noch nie richtig voll erlebt. Ich war jetzt auch schon bei Union bei ersten Spielen. Ja. Das ist okay von der Stimmung. Ja. Das ist, glaube ich, eine schöne Handballhalle, aber von der Stimmung her ist sie noch ausbaufähig.
Weil du gerade diese Halle ansprichst, die letzten Jahre hat es dort stattgefunden, aber die Jahre davor habe ich es auch oft im Bildungszentrum erlebt. War das so der BWG Cup, wo auch hochkarätige Mannschaften nach Halle gekommen sind,
ja,
wie der SC DHFK Leipzig oder auch viele Jahre der SC Magdeburg.
Mhm.
War das immer so für euch auch als Spieler, so dritte und auch vierte Liga, dann auf einmal eine Champions-League-Mannschaft auf dem Platz zu haben? War das immer so das besondere Highlight oder war man da, was war das da für euch als Spieler oder war der viel zu aufgeregt, um das zu realisieren? Oder ich kann das schwer beschreiben.
Das hat ja so eine Routine bekommen, also ganz am Anfang war noch Eisenach, da war es noch, glaube ich, Renault Cup.
Ja.
So fing das an. Das waren so die ersten Spiele, die wir gemacht haben. Und da haben wir als Stifte dann mitgemacht. Dann war irgendwann Magdeburg, dann war Kretsche da. Da weiß ich noch, da waren wir aufgeregt. Dann Steffen Stiebler war noch auf dem Parkett. Also nicht neben dem Parkett, sondern hat noch selber gespielt. Die hatte dann, hast mal legendäre Worte von Enno Röder, ne, der Bilecki, lass den erstmal werfen, der muss erstmal zeigen, was er drauf hat. Kannst du alle fragen, die dabei waren, die wissen das noch. Und dann standst du mit dem auf dem Parkett. Das war schon cool. Nur das war dann jedes Jahr zur Vorbereitung. Für uns war das so der Auftakt für die Saison. Und dann im Nachhinein wurde es ja immer, naja, es heißt normaler. Du bist ein bisschen, du hast schon länger gespielt. Klar hast du nicht immer gegen Erstliga gespielt. Dann Axel Steinbach ist aus Magdeburg gekommen. Der kannte dann auch immer mehr von den Magdeburgern, weil das halt dann sein Jahrgang war.
Ja.
Weil er mit dem zusammengespielt hat, mit dem. Und schon verliert das ein bisschen die Faszination. Ich werde auch nicht vergessen, wir haben einmal gegen US Créteil gespielt, eine französische Mannschaft. Die war
Kervadec hat dort, wo er gerade aus Magdeburg dorthin gewechselt ist und man zum ersten Mal live sehen konnte, dass der Mann 3,50 Meter Spannweite Arme hatte. Also der hat die 6-0 fast alleine gedeckt.
Genau, mein Kreisläufer-Vorbild und dann gegen so einen zu spielen, das war halt auch geil noch, das mal zu erleben. Und dann hattest du halt immer diesen Auftakt mit den
Magdeburg. Und zusammen mit denen noch essen, das weiß ich noch.
Genau.
Ja.
Und also das war schon Wahnsinn. Und dann hast du halt immer wieder pro Jahr diesen Anfang gegen Magdeburg. Dann kanntest du da vielleicht noch ein, zwei Gesichter so.
Ja.
Dann war das immer, okay, du hast gegen die gespielt, das war schön. Du hast halt deine Grenzen aufgezeigt bekommen. Mal mehr, mal weniger, dann ging es ja eigentlich nur darum, sich gut zu verkaufen in den 20 Minuten, wie das Spiel war und hatte den Auftakt. Das war cool. Zum Schluss war es halt dann immer, okay, wir spielen jetzt gegen die. Es war halt nicht wie am Anfang, wo man noch Stift ist, wo man gesagt hat, oh, die hast du noch vor 3 Jahren zugeguckt oder warst halt selber Magdeburg in der Halle und hast die angefeuert und jetzt bist du mit denen auf dem Parkett. Das war, flacht dann immer ein bisschen ab. Aber es ist halt immer schön gewesen, besonders dann auch für die Jüngeren im Team. nochmal so als Auftakt mal das zu erleben. Ist schon cool.
Das glaube ich dir. 2-Minuten-Kategorie ist jetzt vorbei. Wir springen direkt rein in die nächste Kategorie, denn wir müssen unseren Soundtrack noch befüllen. Die Playlist, die vielleicht irgendwann dazu beiträgt, dass eine bessere, noch bessere Stimmung in den Hallen Deutschlands vorherrscht. 3, 2, 1, der Soundtrack. Jeder Gast hat die Möglichkeit, ein Lied drauf zu packen, bei dem er sich immer aufs Spiel vorbereitet oder in Stimmung kommt oder richtig Bock auf Handball bekommt. Was ist das bei dir?
Bei mir ist es The Rock Rider.
Gibt es dazu eine besondere Geschichte?
Redman. Das ist ja eigentlich so dieses Hip-Hop-Ding, was mich immer so ein bisschen begleitet hat und was wir immer zur Party hatten. Aber es ist einfach geile Mucke, ein geiler Beat, kurz und schmerzlos. Ja. Und ich habe überlegt, also es war auch viel Limp Bizkit, Breakstuff so ein bisschen. Ja. Aber The Rock Rider hat mich dann doch immer noch mal einfach, das kann man sich immer noch mal anhören, die 2 Minuten. Und dann war das für mich so in the mood, in the zone.
Mit Tobias Suchanke mehr Hip-Hop in die deutschen Hallen. Also yeah. Der Rockwilder Method Man. Ich pack diese Woche auch eins drauf. Ich habe das letzte Mal schon vom Griechen-Urland-Urlaub geschwärmt und hatte Alfons draufgepackt. Und es gab in diesem Griechen-Urlaub, es gab noch viele andere Lieder, aber noch eins, was mir besonders hängen geblieben ist, gerade abends bei der Kinderdisco.
Weo, weo.
Und da stelle ich mir Soko, Soko, Baci, Baci. Nein, ich habe mir ist noch eins besonders hängen geblieben, weil ich mir nämlich gut vorstellen könnte, dass so gute Hallen-DJs und gute Hallensprecher das Publikum dazu eigentlich gut bewegen könnten. Wäre natürlich geil, wenn wir irgendwie in den Hallen dann mal wieder Zuschauer hätten. Ja. Und wenn man die Möglichkeit bekäme, also ich stelle mich auch gerne als Hallensprecher oder Hallen-DJ zur Verfügung, habe das auch schon ab und zu mal ein kleines bisschen gemacht, habe sehr große Freude dran. Einmal durfte ich das ja sogar schon in der zweiten Handball-Bundesliga machen.
Oh ja.
Vor fast ausverkauften Haus. Gegen den Handball-Sportverein aus Hamburg, der ja jetzt mittlerweile in der Handball-Bundesliga spielt.
Angekommen ist,
ne? Da durfte ich das schon mal machen. Und es hat mir sehr, sehr großen Spaß bereitet. Aber jetzt zurück zu dem Lied. Das ist von Fritz and the Tantrums. Und das heißt Handclap. Und da gibt es so ein paar Szenen, wo man richtig cool mitklatschen kann. Also das packe ich mit auf die Playlist und da könnt ihr gerne mal reinhören. Und wenn das Lied irgendwann vielleicht mal in irgendeiner Halle noch mit zusätzlich läuft und dann die Leute wirklich dazu animiert werden, da so dann mitzuklatschen, das stelle ich mir cool vor.
Ja, dann hau drauf. Ich denke, an alle da draußen, die jemanden brauchen, der DJ macht, jetzt ist die Möglichkeit. Ruft an für Michael Nice.
Ja. Oder eben auch nicht. Dann direkt in die nächste Kategorie. Wir hetzen jetzt hier ein bisschen durch. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen dann Abendessen. Bist du schon hungrig?
Nee, ach Quatsch.
Gut. Naja, dann trinken wir vielleicht noch eins dann. Die nächste Kategorie mit Sprudel.
Ja.
Kopf oder Zahl? Das sind Entscheidungsfragen. Kopf oder Zahl? Zahl mit C geschrieben. Das geht zurück auf einen guten Freund, der heißt Henning Zahl. Mit dem habe ich in Dresden ein paar Jahre gut zusammengearbeitet. Das wird CHL geschrieben und wurde immer von den Hallensprechern in den Hallen wurde dann immer Henning Karl und wird aber Zahl ausgesprochen. Ja. Und ich versuche da ein bisschen zu unterstützen, dass auch sein Name jetzt richtig ausgesprochen wird. Mittlerweile Trainer der A-Jugend in Dresden in der Jugendbundesliga spielt er mit den Jungs dort. Und ich glaube, das macht ihm großen Spaß und ich glaube da auch für viele Spieler die sportliche Entwicklung da mit die Möglichkeit Jugend Bundesliga zu spielen ist natürlich eine große Chance. Deswegen jetzt Kopf oder Zahl Entscheidungsfrage. Stell dir vor, du stehst früh auf, gehst zum Waschbecken und hast deine Zahnbürste in der Hand. Machst du zuerst Wasser auf die Zahnbürste und dann die Zahnpasta oder machst du die Zahnpasta auf die trockene Zahnpasta und geht dann die trockene Zahnpasta mit der Also die trockene Zahnbürste mit der Zahnpasta, geht das dann direkt in den Mund?
Erst Wasser, dann Zahnpasta.
Erst Wasser, dann Zahnpasta. Endlich ein normaler Mensch. Endlich ein normaler Mensch. Ich mache es nämlich ganz genauso. Ja. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die stehen auf, nehmen sich die Zahnbürste, hauen dort die Zahnpasta drauf und dann geht's los.
Ich denke, dann wäre der Podcast beendet dann.
Ja, das denke ich auch. Gibt's noch eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest oder worüber du noch sprechen möchtest hier im Podcast? Ich meine, 3-2-1 Handball-Podcast. Geht um Personen, Persönlichkeiten, um Vereine, wir wollen über Handball sprechen, also um den Handball noch bekannter zu machen, damit die Leute wieder in die Hallen strömen und dass wir den Leuten den Handball präsentieren, so wie er ist, nämlich der geilste Sport der Welt.
Ja.
Gibt es noch irgendeine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
Es gibt, glaube ich, viele Geschichten, die so um den Handballthron gespielt haben bei uns. Viele, glaube ich, im Brausebrand auf Auswärtsfahrten oder auch in Heimkabinen. Aber das Geilste ist halt einfach nur, dass ich, wie man vielleicht auch gehört hat, viel erlebt habe und viele gute Freunde habe verteilt. Und dass ich jetzt hier sitzen kann mit einem, mit dem ich vor, wie viele Jahren übers Parkett gestolpert bin oder auch nicht.
Wir waren und noch dann, jung.
Und brauchten
Geld kein nicht.
Geld. Haben kein Geld dafür bekommen. Nee. Ist schon außer genug, ja. Also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, da gibt es ein Highlight, was ich sage, oh, das war richtig geil. Ich kann nur sagen, ist cool, das Mannschaftsgefüge, vielleicht, was eine coole Episode ist, was das so beschreibt, was so ein Handball ausmacht, ist, ich war vor einer Woche, vor zwei Wochen in Stassfurt, die ja Tabellenführer sind in ihrer Sachsen-Anhalt-Liga,
ja.
Hatten da Spitzenspiel gegen Oebisfelde. 2G-Plus-Regeln, einfach mal wieder in der Halle. Und man geht einfach dahin und dann hat man jahrelang Oebisfelde, jahrelang Mitteldeutsche Oberliga und sitzt da und dann geht einer von Oebisfelde, grüßt dich. Und ich habe, glaube ich, mit 5 Leuten, die man 2 Jahre nicht gesehen hat, einfach so geredet, weil man jahrelang gegen Oebisfelde gespielt hat, Schlachten geschlagen hat, hat irgendwen von Stassfurt da, die jahrelang gegeneinander gespielt hat. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich für das Handballleben. Das ist das, was es ausmacht. Also man steht da, unterhält sich mit dem, ob die nur vom Gegner sind oder von der Mannschaft, die man unterstützt, ist halt egal und quatscht halt so ein bisschen. Und das ist das, was ich jetzt sage, was halt so das ein bisschen prägt und was halt das Geile dran ist.
Und das ist das, was tatsächlich, ich habe ja auch Mario vor 2 Wochen gefragt, so mit Corona, ne? Bei ihm ging es eher so in die Richtung, sie haben ja durchweg gespielt, also bis auf den ersten Lockdown 2020, da im April mit Saisonabbruch, durchgängig gespielt, vor leeren Hallen, vor halbvollen Hallen, vor vollen Hallen, was es so mit ihm gemacht hat. Und gerade so der Aspekt, über den du gerade sprichst, ist auch einer, der mir auch fehlt. Also wirklich am Wochenende, man kann auch einfach in die Hallen gehen, egal wohin. Bei mir aktuell ist ja der HC Burgenland nicht weit. Ja. Oder nach Leipzig oder Halle ist es auch nicht besonders weit. Da einfach in die Halle zu gehen und dort dann eben auch viele Menschen zu treffen, die man schon viele Jahre kennt oder vielleicht auch eine gewisse Zeit lang nicht gesehen hat. Und das ist was so durch die Zeit in der Pandemie auch einfach fehlt und was einem auch persönlich fehlt. Also ich hoffe, dass die Zeit ganz schnell und ganz bald auch wieder zurückkommt, damit man eben, was weiß ich, wie ich gerade gesagt habe, HC Burgenland, Florian Pfeiffer, Hendrik Halfmann oder Philipp Große, dass man die einfach nur mal so wieder sieht. Also ohne, dass man müsste, manchmal habe ich das Gefühl, man müsste eigentlich gar kein Handballspiel sehen. So einfach nur so, dass man so dieses, man sieht mal die Leute wieder und quatscht mal wieder eine Runde mit denen. Sind wir gleich bei der Frage, ich kann mir vorstellen, was du jetzt sagst, aber ich möchte dich trotzdem fragen, welchen Gast würdest du dir vielleicht in Zukunft hier mal wünschen im Podcast, mit dem ich dann über Handball spreche? Oder vielleicht ist ja, man kann ja auch nochmal völlig neue Formate entwickeln. Vielleicht machen wir ja das auch mal zu dritt, weil wir ja auch gemeinsam einen gewissen Weg gegangen sind. Also wenn du jetzt hoffentlich die Person sagst, die ich jetzt so im Kopf habe.
Ich hatte eigentlich zwei. Einmal, weil einer, der überregional, glaube ich, in Halle Köthen bekannt ist, mit Robert Theo Wagner, der, glaube ich, 1-2 Geschichten zu erzählen hätte.
Ja.
Nicht nur aus Halle. Und halt einfach Sebastian Retting, weil ich mit ihm relativ viel verbinde. Und ich glaube, die vom Handballerischen, mit denen ich zusammengespielt habe, die wohl am besten waren, die hat schon Mario Hühnstock erwähnt mit Anton und Dima, die auf jeden Fall total geile Typen sind. Und ich glaube, die auch erwähnenswert waren.
Sebastian habe ich tatsächlich schon länger auf meiner Liste. Also Rett, wenn du das jetzt hörst, bereite dich schon mal geistig, seelisch, moralisch darauf vor, dass ich dich anrufen werde. Du kannst dich auch gerne aktiv bei mir melden, aber das kriegen wir dann alles organisiert, würde ich mich auch sehr, sehr freuen, weil ich auch, also sowohl seine Entwicklung als Spieler damals und auch jetzt als Trainer die ganze Zeit auch schon, wie du, verfolgst, sicherlich nicht so intensiv wie du, aber ich würde mich auch sehr freuen, ihn mal wieder zu sehen, zu sprechen und dann eben auch so zu gucken, was sich so in Stassfurt tut.
Ich kann ihm auch einen Weg zeigen in dein Aufnahmestudio.
In mein Studio. Dann könnt ihr ja gleich zu zweit kommen und dann können wir irgendeine der nächsten Folgen auch mal zu dritt aufnehmen. Vielleicht gibt es dann noch irgendwelche noch viel verrückteren Geschichten. Tobi, ich sag dir vielen, 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 vielen Dank, dass du unkompliziert und schnell zugesagt hast, dass wir heute die Folge aufnehmen. Jetzt können wir es ja sagen, eigentlich wollten wir einfach nur so uns besuchen.
Ja, mal gucken, wie es so ist.
Und einen Kaffee trinken. Aber dann haben wir spontan gesagt, ne, lass uns doch die nächste Folge doch einfach miteinander aufnehmen. Und es war sehr, sehr schön. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich freuen, es ist natürlich da war ein Gast mal da und dann nie wieder. Bei dir kann ich mir vorstellen, dass du auch öfters mal zu Gast sein kannst oder wirst. Dankeschön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung und es war mir eine Ehre, eine Freude, mein erstes Podcast aufzunehmen mit dir.
Ja, auf YouTube bist du ja schon ein Star. Also wenn man nach Tobias Suchanke googelt, das dauert nicht lange. Nein, vielen, vielen Dank. Eine Sache habe ich am Anfang vergessen noch zu sagen, weil natürlich auch die Fragen kamen, wie oft wird es den Podcast geben oder ist es jetzt so eine einmalige Sache oder einmal im Monat, einmal im Jahr? Ein ganz klares, ich weiß es nicht. Also ich versuche tatsächlich, wenn heute Mittwoch der, ist das der 27. Also wenn heute Mittwoch der 27. erste ist, dann habe ich die 2 Wochen Frist, die ich mir so gesetzt habe, das war alle 2 Wochen mit einer Folge kommen, dann habe ich sie eingehalten.
Ich bin gespannt.
Da sage ich vielen Dank, Tobi. Und das war 321 der Handball-Podcast. Heute zu Gast Tobias Suchanke.
Und vielen Dank. Michael Neis.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.